Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Wir können ja ganz offen sein hier bei Achtsam. Jetzt kommt eins meiner absoluten Lieblingsthemen, Mai Höeng. Du weißt es schon. Also ich meine, du weißt, dass, wie sehr ich dieses Thema liebe. Magst du es aussprechen?
Also Diane ist ein ganz großer Fan der positiven Psychologie und heute hat sie sich das Thema Flourishing, Aufblühen gewünscht aus der positiven Psychologie.
Ja, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen. Ihr seid bei Achtsam und es geht darum, wie wir eben mit Achtsamkeit gesünder sind und glücklicher, aber auch wie wir mit dem ganzen Unbill dieser Welt umgehen können und zwar auf eine achtsame Art und Weise. Also solltet ihr noch nie reingehört haben, ja, sollte das eure allererste Achtsam-Folge sein. Am Ende gibt es immer eine Übung, weil wir nicht nur über achtsam sprechen, sondern Achtsamkeit auch anwenden und tatsächlich praktizieren, denn Achtsamkeit ist auch etwas, was man macht und zwar täglich. Also nicht nur Dienstag und Samstag oder so, sondern wirklich täglich. Und wir sind Mai Höeng, sie ist Doktorin, Autorin und Verhaltenstherapeutin.
Hallo.
Hallo, ich bin Diane, ich bin Autorin, Achtsamkeitsfan und Flourishing-Fan. Also ich lese auch ganz viele Bücher zu all diesen Themen und auch am allerliebsten zur positiven Psychologie, weil ich dieses Konzept dahinter wahnsinnig faszinierend finde. Denn früher, ich fange dann einfach mal ganz kurz an und dive da so rein, weil früher ging es wirklich nur darum, also so vor 50, 60 Jahren ging es vor allem darum, einfach Menschen, denen es wirklich schlecht geht, geistig und seelisch, dass man die wieder quasi neutralisiert, um das mal hart zu sagen. Also dass Leute, die zum Beispiel eine Depression haben oder so, dass die von minus 10 in der Emotionalität zu 0 kommen und wieder arbeiten gehen können oder wieder in Anführungszeichen funktionieren. Und irgendwann haben sich dann ein paar PsychologInnen zusammengetan und haben gesagt, ja gut, aber wäre es nicht schöner, wenn sie nicht nur von minus 10 zu 0 kommen würden, sondern von 0 zu plus 10, also dass es ihnen wirklich richtig gut geht. Und dann haben sie sich eben genau diese Fragen gestellt, was brauchen wir Menschen, ne, um aufzublühen?
Richtig, also sehr wunderschön erklärt und vor allen Dingen halt auch dieser Fokus auf die Erkrankung, dieses Pathologisieren war halt sehr, sehr stark. Also es zählt nur die Symptome, der Fokus war voll und ganz Symptomreduktion und gar nicht so sehr, was macht eigentlich das Leben lebenswert. Ja.
Genau, und das ist eben Flourishing, also
genau.
Aufblühen, ne?
Ja, ein zentrales Konzept aus der positiven Psychologie, was einfach verschiedene Faktoren irgendwie so verbindet oder sich mit der Frage beschäftigt, was können wir kultivieren, damit wir zu einem Zustand von Wohlbefinden und auch einen Zustand kommen, wo wir unsere eigenen Stärken einsetzen können und persönlich wachsen können.
Und das ist nämlich ganz, ganz wichtig, weil oft denkt man, damit es mir gut geht, brauche ich meine Plesi oder meine Xbox und dann brauche ich einen Pizzadienst und dann brauche ich, keine Ahnung, jemanden, der mir eine Cola bringt oder so. Also was ich sagen will damit ist, dass wir oft denken, damit es mir gut geht, brauche ich ein sehr angenehmes Leben. Ich brauche keine Anstrengung. Ich brauche easy peasy, lemon squeezy. Aber dem ist nicht so, ne? Und das finde ich ganz interessant auch in der positiven Psychologie.
Ja, und du hast mir ja auch ein Buch empfohlen, ne? Von dem positiven Psychologen schlechthin, Martin Seligman. Flourishing heißt es, glaube ich, auch.
Genau,
oder?
Ja. Was wir brauchen, um aufzublühen.
Richtig, ja. Und da habe ich jetzt ein Zitat rausgenommen, quasi die Definition dessen, sagt er ja auch. Damit man von einem Individuum sagen kann, dass es aufblüht und sich entfaltet, muss es alle unten angegebenen Kerneigenschaften besitzen und dazu noch 3 der 6 zusätzlichen Eigenschaften. Über die können wir jetzt heute sprechen.
Da könnte ich stundenlang drüber sprechen, liebe Leute.
Sehr gut.
Also die Kerneigenschaften sind einmal klar positive Gefühle, dann ganz wichtig aber Engagement und Interesse und oder quasi und Sinn, Bedeutung im Leben. Das ist ganz, ganz wichtig und ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck und deswegen bin ich da auch so Fangirl von diesem Thema, dass uns das so ein bisschen abhanden gekommen ist. Und magst du die anderen nochmal aufzählen, die quasi, genau. die sind noch so die Kirsche auf der Sahne.
Ja, genau. Die Kirschen sind Selbstachtung, Optimismus, Resilienz, Vitalität, Selbstbestimmtheit und auch positive Beziehungen. Also sehr, sehr wichtige Dinge. Und damit man sich das noch besser merken kann, gibt es das sogenannte PERMA-Modell. Also es ist ein Akronym. P für positive Emotion, E für Engagement, R für Relationship, also Beziehungen, M Meaning, Sinn und A, Accomplishment, also diese Zielerreichung, was ja auch viel mit dieser Selbstwirksamkeitserwartung zu tun hat. Also, dass man selbst einschätzen kann mit den gegebenen Ressourcen, die man hat, dass man seine Ziele erreichen kann.
Und da können wir ja noch mal ein bisschen ausführlicher über die PERMA-Parameter sprechen, die wir brauchen, damit wir aufblühen. Ich finde tatsächlich auch das Wort Flourishing und das Wort Aufblühen so schön. Weil ist das nicht das, was wir eigentlich alle wollen? Also niemand will ja auf null emotional rumdümpeln und sagt, wenn wir Kinder sind, sagen wir ja nicht, wenn ich groß bin, dann will ich mal, dass es mir normal geht.
Ja, normal. Ja, genau.
Sondern man will doch irgendwie aufblühen in dem, was man tut. So, und in dem, wie man sein Leben lebt. Und weil das eben so ein schönes Ziel ist, im Leben aufzublühen, bin ich da so begeistert von. Also positive Emotionen vom PERMA-Modell sind einfach so Lebenszufriedenheit. Ne? Also das ist so dieses, ja, mir geht's heute gut.
Genau, und da bieten sich halt viele Übungen zum Beispiel zur Dankbarkeit an. Wir haben ja eine ganze Folge auch mal zur Dankbarkeit. Das ist schon ein bisschen länger her, aber wenn ihr auf die Deutschlandfunk Nova-Seite geht, findet ihr das alles im Archiv. Dankbarkeitstagebuch, da gab es ja Studien, die auch untersucht haben und gezeigt haben, dass wenn man Dankbarkeit regelmäßig praktiziert, dass es wirklich einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit haben kann. Und eine Übung habe ich aus dem Buch, was du mir empfohlen hast, Diane, die sogenannte Was-gut-gelaufen-ist-Übung. Und da sagt Martin Seligmann, dass wir jeden Abend vor dem Schlafen 3 Dinge aufschreiben sollen, die heute gut gelaufen sind und warum sie gut gelaufen sind.
Ja, das macht es nämlich nochmal spannender, weil man dann auch diese Selbstwirksamkeit hat, weil vielleicht hatte ich ja was damit zu tun, dass sie gut gelaufen sind. Ne?
Genau, ja. Und dass es kein Zufall ist, weil Menschen, die zum Beispiel zu depressivem Denken neigen, die haben ja oft diese Denkverzerrung, dass wenn gute Dinge gut laufen, dass sie dann denken, das war halt ein Zufall, also ein externer Faktor und das ist nicht sehr gut. Und hier, wenn man dazu gezwungen ist zu sagen, warum es so gut gelaufen ist und man sich selbst am besten noch einbringt, dann ist es optimal und sorgt dafür, dass wir mehr angenehme Emotionen in unserem Leben haben.
Also dieses Perma-Ding ist auch schön, das kann man sich auf einen Zettel schreiben und an den Kühlschrank pinnen und sagen, na, was kann ich denn heute Schönes machen für meine positiven Emotionen? Zum Beispiel eben Dankbarkeitstagebuch oder so machen oder eben ja aufschreiben, was ist gut gelaufen und so weiter. Dann kann ich im PERMA-Modell weitergehen und sagen, na, was brauche ich denn noch zum Aufblühen? Ich brauche Engagement. Und jetzt denken vielleicht viele, ich habe keine Zeit, um mich ehrenamtlich irgendwo zu betätigen oder irgendwas. Aber dieses E von Engagement ist ja ganz weit gefasst. Also das heißt ja wirklich nur, unsere menschliche Fähigkeit oder unser menschliches Streben danach, Teil eines großen Ganzen zu machen und etwas zu machen, wo drin wir aufgehen, also wo wir nicht über- und nicht unterfordert sind, ne?
Genau, also auch nochmal ein Lieblingskonzept von dir, das ist ja das Flow, dass wir wirklich da drin aufgehen, ne? Und das kann unterschiedlich sein. Also wir können in Dingen aufgehen, die wir individuell machen, aber auch in Beziehung mit anderen oder wenn wir Räume schaffen, wo Menschen zusammenkommen können. Also das ist zum Beispiel so meins. So, ich liebe es, irgendwie zum Beispiel Achtsamkeitstage oder so zu organisieren. Und wenn dann alle so da sind und ihre Sachen machen, dann bin ich voll im Flow. Das ist so total, das liebe ich. Ich liebe es, so Orte zu kreieren. Was ist denn dein Lieblingsflow, Lieblingsflow-Aktivität?
Ich habe ganz viele. Ich habe das große, naja, was heißt Glück? Nein, ich darf ja jetzt nicht sagen, dass es Glück ist. Ich habe es ja selbst erschaffen.
Genau.
Also ich habe das große Glück, es mir selbst erschaffen zu haben, dass ich ganz viele Flow-Inseln in meinem Leben habe. Also zum Beispiel malen, basteln, Collagen machen, Acrylmalerei, alles was mit Malen zu tun hat, ist für mich Flow. Aber auch zum Beispiel ein Frühstück mit Freunden, wo wir irgendwie 5 Stunden frühstücken und dummes Zeug reden und lachen, da bin ich im Flow. Oder wenn ich lese, wenn ich Bücher über positive Psychologie lese und dann da rausschreibe, Zitate, jetzt hier für achtsam oder für meine ganze andere Arbeit, ja, und immer neue Studien und all diese Erkenntnisse erlange zu all diesen Themen, dann möchte ich aufspringen und die Welt umarmen und denke, mein Gott, diese Erkenntnisse, die sind alle da, das ist so toll. Und diesen Podcast machen ist ein absolutes Flow-Erleben für mich.
Also für mich auch.
Und da könnt ihr, wenn ihr das Perma-Modell an eurem Kühlschrank habt, wirklich euch immer wieder fragen, was bringt mich in den Flow? Und in dem Buch Flow von Mihaly Csikszentmihalyi, da schreibt er auch so schön, dass viele Menschen bei der Arbeit tatsächlich im Flow sind und das aber gar nicht wahrnehmen. Wir haben den Eindruck, wir würden leiden auf der Arbeit, weil man muss ja arbeiten, um die Miete zu verdienen. Tatsächlich ist es aber so, wenn wir etwas tun, dann sind wir öfter im Flow, manchmal ohne es zu merken. Also selbst wenn wir dann abends müde sind und sagen, oh, jetzt habe ich wieder den ganzen Tag gearbeitet, war es wahrscheinlich so, dass wir total oft im Flow waren, ohne es mitzubekommen. Und wenn wir auf Bildschirme starren in unserer Freizeit, dann sind wir explizit nicht im Flow, weil wir uns dann nicht engagieren. Wir tun nichts, wir sind passiv und wir gucken anderen dabei zu, wie sie etwas machen. Und deswegen ist es ein bisschen schade, dass das Bild immer ist, Arbeit ist immer generell schlecht und Freizeit ist immer generell gut. Also da gibt es ja auch viele Studien, dass wenn man seine Freizeit quasi im Flow verbringt, dass es dann viel reicher ist, als wenn man passiv auf Bildschirme guckt und dass aber viele Menschen sich viel wohler bei der Arbeit fühlen, als sie gemeinhin denken, weil sie nämlich im Flow sind.
Das sollten wir alle hinterfragen nochmal.
Genau, dieses Bild. Ne?
Ja.
Dann Perma-R-Relationship.
Relationship, ja. Da habe ich etwas, das kann ich schon mal vorhin wegnehmen. Die Rolle von sozialen Beziehungen, das ist so, so wichtig für ein erfülltes Leben. Es gibt eine Langzeitstudie, die sogenannte Harvard Study of Adult Development, und der aktuelle Direktor ist Robert Waldinger. Diese Langzeitstudie, die gibt es schon seit 1938 und untersucht seitdem mehrere Generationen mit der Frage, was macht das Leben eigentlich lebenswert, was macht Menschen wirklich glücklich. Man muss sagen, Limitationen sind, dass die erste Kohorte nur aus Männern bestand, war halt Harvard und nur weiße privilegierte Männer. Aber jetzt mittlerweile ist es eine sehr große Studie, wo natürlich auch Frauen dabei sind, auch unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen. Und der Herr Waldinger hat die Hauptergebnisse wirklich sehr, sehr schön zusammengefasst, was notwendig ist für ein erfülltes Leben. Er sagt nämlich, die einfache Formel lautet, in Aktivitäten eingebunden sein, die mir wichtig sind, mit Menschen, die mir wichtig sind. Ja. Und eine große Erkenntnis der Studie ist auch, Einsamkeit sei genauso schädlich für die Gesundheit wie Rauchen.
Mhm. Ja, das
wir brauchen Beziehungen.
Ja.
Genau.
Wahnsinn. Also auch da wieder sollte eigentlich klar sein, aber in der westlichen Welt und in der modernen Lebensweise ist uns das so ein bisschen abhanden gekommen, ne? Dass wirklich Beziehungen das Ding sind. Wir brauchen Beziehungen. Das ist wie Wasser für die Pflanze.
Ja. Und Sonne.
Genau. Ja, genau. Und Perma-Meaning. Ich habe öfter in der letzten Zeit so Sachen gehört wie, ja, Sinn ist ja nur so ein Luxusding. Aber Sinn ist tatsächlich auch eins der wichtigsten Dinge, die der Mensch braucht. Weil wenn wir unser Handeln, unser Leben, unser Tun nicht als sinnvoll erachten, wozu sollten wir dann morgens aufstehen?
Ja. Ich denke, es ist halt einfach zu wissen, was für einen wichtig ist. Und klar, wenn wir sehr privilegiert sind, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, in einem Job zu arbeiten, unser mega Traumjob, der auch sinnhaft ist. Aber ich nehme jetzt mal ganz einfach meine Eltern. Ja, also mein Vater, der hat 30 Jahre lang für so einen Automobilkonzern gearbeitet. Und der ist dann einfach nur hin, hat seine Arbeit auch gut gemacht. Aber es war jetzt nicht so, dass er sagt, boah, mein Traumjob. Aber danach, nach der Arbeit, ist der ist ein leidenschaftlicher Mensch, der sich mit Politik und Nachrichten auseinandersetzt. Also hätte er andere Bedingungen gehabt, wäre er wahrscheinlich da, in der Richtung hätte was gemacht. Aber ihm hat das jeden Tag, das war für ihn immer und ist immer noch heute, ein Grund aufzustehen, sich einzusetzen für Demokratie. Und ich denke, wenn wir nicht in der Position sind, in unserem Job etwas zu machen, was uns sinnhaft erscheint, dann vielleicht so wie mein Vater. Er hat gesagt, na, ich kann damit einfach Geld für die Miete, für meine Kinder und so, ne? Aber dann mache ich das, was mir wirklich Spaß macht, und ich verreise auch manchmal, wenn es geht, ja.
So. Naja, und Sinn, genau. Man muss ja nicht Sinn quasi von 9 bis 5 machen. Sinn ist ja auch, wenn ich mein Geld verdiene und ich erachte es als sinnvoll, arbeiten zu gehen, um Geld zu verdienen für meine Familie, weil ich meine Familie versorge, dann ist das ja auch ein Sinn. Dann habe ich ja auch einen Sinn, morgens aufzustehen. Genau, also es geht nicht darum. Es gibt ja so Umfragen, wie sinnvoll Menschen ihre Arbeit finden und so. Da könnte ich jetzt auch noch mal wieder stundenlang drüber reden, weil ich das so spannend finde. Und natürlich, die meisten Kopfarbeiter, wenn sie Glück haben, toi, 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 erachten ihre Arbeit als sinnvoller, oft in diesen Umfragen. Nichtsdestotrotz ist aber auch das wieder eine achtsame Bewertung, in die wir reingehen können und gucken können, wo ist mein Sinn. Also, ne, es muss ja nicht sein, dass was man tut, unbedingt beruflich als sinnvoll erachtet, wäre aber natürlich schön, langfristig für uns als Menschheit und für uns auch in Zeiten von KI, die ja, glaube ich, sehr viel sinnlose Arbeit uns auch einfach abnimmt. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir zu PERMA, das A, Accomplishment, also Zielerreichung. Also es ist in unserem Aufblühen tatsächlich schon auch relevant, dass wir Ziele auch erreichen.
Richtig. Und da können wir steuern, was für Ziele wir uns setzen. Sind sie realistisch? Sind sie also zeitlich realistisch, aber auch so, ne, machbar? Denn wir hatten mal eine Erfolgsfolge, also da haben wir auch darüber gesprochen, je nachdem, welche Ziele wir uns setzen, kann das unser Erleben von Erfolg natürlich maßgeblich beeinflussen. Wenn wir etwas uns vornehmen, was total außerhalb unserer Möglichkeiten ist, dann werden wir uns immer wieder komplette Loser fühlen, weil wir das ja nie erreichen. Aber wenn wir konkret sind und sagen, okay, in diesem Zeitraum oder ich suche mir auch Hilfe dabei, dann haben wir viel schneller so ein Gefühl der Selbstwirksamkeit.
Und der Zielerreichung, genau. Also wenn man sich drei Sachen jeden Tag aufschreibt auf die To-Do-Liste und die alle drei jeden Tag schafft, hat man jeden Tag sein Ziel erreicht.
Juhu, ja.
Also, weißt du, so banal das klingt.
Genau,
aber
ja.
Bei mir funktioniert das genauso. Und du hast aber noch andere Übungen mitgebracht, um sich dazu zu trainieren in diesem Flourishing, in diesem
Aufblühen.
Genau, in diesem
Erblühen, Aufblühen, ja. Das ist von, also neben Martin Seligman gibt es natürlich noch andere, die dazu forschen, unter anderem Herr Vanderveel. 2020 hat er im Journal of Positive Psychology und Wellbeing einen Artikel veröffentlicht. Aber was ich schön fand an diesem Artikel, dass es vor allen Dingen Übungen sind, die vorgestellt werden, die gute Effekte in Studien gezeigt haben. Zu den kognitiven Übungen, da nennt er einmal Dankbarkeit, genießen und sich sein bestmöglichstes Selbst vorstellen. Und da hat er so ein schönes Zitat, was ich gerne lesen will. Er sagt, diese drei können in gewisser Weise als eine Ausrichtung des Geistes auf das Gute in der Vergangenheit, also die Dankbarkeit, in der Gegenwart, das Genießen oder in der Zukunft, diese Vorstellungskraft betrachtet werden. Und da wir Dankbarkeit schon hatten, wollte ich mal über Genießen sprechen. Das ist ja die Fähigkeit, dass wir wirklich auch positive Erfahrungen im Hier und Jetzt machen können. Übrigens ist das auch sehr antidepressiv. Also früher, als ich in Kliniken gearbeitet habe, da war immer irgendeine Genussgruppe dabei, weil Menschen, wenn sie unter psychischen Erkrankungen leiden, die schmecken nicht mehr so richtig, die riechen nicht mehr. Und wenn man sie langsam wieder heranführt, sorgt das auch dafür, dass sie sich dann wohler fühlen. Und eine konkrete Übung, die vorgeschlagen wurde hier und auch untersucht wurde, ist, dass man den Menschen sagt, okay, gehen Sie 20 Minuten spazieren. Das war die eine Gruppe und die andere Gruppe, die sollte auch 20 Minuten spazieren gehen. Aber während dieses Spaziergangs ganz bewusst auf positive Dinge achten. Ne? Und da hat sich wohl gezeigt in den Studien, dass die Gruppe, die noch diese positiven Dinge irgendwie in ihr Wahrnehmungsfeld reingenommen hat, dass die ein höheres Maß an Glück einfach empfanden. Also demnächst, wenn ihr spazieren geht, stöpselt, vielleicht müsst ihr nicht Musik hören oder so, sondern einfach ganz doll wahrnehmen, was seht ihr in eurer Umwelt, was angenehm und schön ist.
Und genauso funktioniert ja auch Waldbaden, ne?
Genau, ja, dass man wirklich im Wald einfach ist, sich verbunden auch fühlt mit dem Wald und eben nicht mit geschlossenen Augen irgendwie so schnell durchrast und nur aufs Handy guckt.
Ja. Und dann ist auch eine andere Übung, sich sein bestmögliches Selbst vorzustellen. Das sind ja alles so richtig so Trainingseinheiten aus der positiven Psychologie, die auch richtig Spaß machen, ne?
Ja, also übertrieben. Ne? Man soll sich einfach vorstellen, alles ist im Leben gut gelaufen. Also man hat gearbeitet, hat alle Lebensziele wirklich erfolgreich verwirklicht und alle Lebensträume und aufschreiben, wie das nun konkret aussieht. Und in Studien hat sich gezeigt, in kleineren randomisierten Studien, dass solch eine Übung zu mehr Optimismus, Glücksgefühle, aber auch Lebenszufriedenheit sorgen, also steigern kann.
Und du als Verhaltenstherapeutin hast noch mehr Verhaltensübungen auch mitgebracht.
Genau, ne? Auch aus diesem Paper, ich habe mir das gar nicht ausgedacht, aber es gibt Übungen, die zielen, also das englische Wort ist Virtue, also so Tugenden ab oder sagen wir mal so Charakterstärken und Eigenschaften. Und die sollen, wenn man die kultiviert, die sollen auch dafür sorgen, dass man sich glücklicher fühlt oder aufblühen kann. Und Seligman, der hat eine Gruppe von Tugenden quasi aufgestellt. Dazu zählt zum Beispiel Weisheit, Mut oder Menschlichkeit oder Gerechtigkeit. Und dann habe ich in dem Paper halt eine Studie gefunden, die haben Probanden eine Umfrage ausfüllen lassen, die sogenannte Survey of Character Strengths. Und da habe ich gedacht, naja, wenn die das machen, dann mache ich das doch auch mal. Habe ich da auch gemacht. oh mein Gott, das waren 230 Fragen. Aber als ich halt auf der 8. Seite war und es waren halt 20 Seiten, ich gebe jetzt nicht auf, dann habe ich das schön brav alles ausgefüllt. Und da werden halt so Sachen gefragt wie, ja, ich denke, die Welt ist ein sehr spannender Ort oder ich bin mir sehr meiner Umwelt sehr bewusst. Und da muss man halt immer sagen, das Ausmaß halt, ne, von 0 bis 5. Gut, also dann kann man sich nämlich ein Profil erstellen lassen, was so die 5 wichtigsten Tugenden von einem sind oder Charakterstärken. Bei mir kam raus Spiritualität, also Sinnhaftigkeit und Glaube, dann Dankbarkeit und dann auch Vorsicht und Besonnenheit. Das passt zu mir, weil ich bin schon manchmal so ein kleiner Schisser. Ich bin schon passt schon sehr auf, was ich mache. Dann aber auch Weisheit, da war ich ein bisschen so, oh, danke. Und Fleiß und Ausdauer.
Oh ja, das hätte ich jetzt auch bei dir gedacht. Genau. Du bist sehr fleißig.
Aber ich habe bei ganz vielen Items habe ich auch an dich gedacht. Also wenn du mal Zeit hast oder wenn ihr mal Zeit habt, man kann diesen Fragebogen machen. Das wird einem dann auch ausgewertet. Bringt ein bisschen Zeit und Geduld mit. Man muss sich registrieren. Dann kann man alle möglichen Fragebögen von denen ausfüllen. Und die Aufgabe eigentlich, die in der Studie beschrieben wurde, ist, wenn du jetzt diese 5 Tugenden hast, dann sollst du dir eine aussuchen und dann in der kommenden Woche wirklich versuchen, jeden Tag das umzusetzen, ganz konkret. Und auch da hat sich natürlich gezeigt, Lebenszufriedenheit, Optimismus ging hoch und Depressivität ging runter.
Ja, das ist, weil man dann vielleicht sogar das erste Mal im Leben bewusst nach seinen wirklich wahren Werten lebt. Und das macht einen unglaublich großen Unterschied, weil wir ja alle oft entweder ganz unbewusst durchs Leben so stolpern und Dinge machen, von denen wir denken, dass wir sie machen sollen und müssen, weil andere sie so machen. Oder wir sind uns vielleicht dessen bewusst, dass irgendwas komisch ist und wir Bauchgrummeln haben bei dem Job, den wir machen, oder wir Bauchgrummeln haben bei anderen Dingen, die wir vielleicht täglich machen, aber wir wissen nicht so genau, warum und was dahinter steckt und was dahinter liegt. Und wenn je mehr wir lernen, wirklich die Werte wirklich im Leben auch anzuwenden und zu leben und auch unsere Stärken da einzuflechten, desto mehr geht der Plan auf. Also emotional und eben auch in der, wie es uns geht letztendlich. Ich muss da immer an dieses Kinderspielzeug denken, ne? Da ist so ein Viereck, so ein Plastikviereck und man muss so Formen reinmachen und dann gibt es so ein Viereck, ein Dreieck, einen Stern und so weiter. Und Kinder sollen lernen, die Formen zu erkennen. Und manchmal leben wir so, dass wir einen Stern ins Dreieck pressen wollen, weil wir uns nicht bewusst sind, dass das gar nicht unsere Werte sind, nach denen wir leben, sondern es sind vielleicht die Werte unserer Eltern, unserer Großeltern oder eben des Landes oder der Stadt oder der, keine Ahnung, der Gemeinschaft, in der wir leben. Aber eigentlich haben wir ganz andere Werte, aber wir haben uns einfach noch nie die Frage gestellt, was ist mir denn wichtig, wie möchte ich denn leben? Oder, ne, ihr kennt es vielleicht auch oder du kennst es auch, dass man sich mit anderen Leuten unterhält und die sagen, na, das könnte ich ja nicht, was du machst. Oder das wäre ja nichts für mich. Und das ist dann oft so ein, man fühlt sich, man kriegt so einen Stich vielleicht ins Herz und denkt so, mache ich was falsch? Aber wenn man sich ganz viel mit seinen Werten und mit dem, was einem wichtig ist, beschäftigt, dann kann man sagen, das ist auch okay, dass du das nicht kannst oder dass das nichts für dich ist, weil das ist mein Wert.
Richtig, ja.
Und dann kann man damit viel gesünder und besser umgehen und eben jeden Tag was damit machen. Also wir tun euch auf jeden Fall den Link von diesem Test hier auch in die Shownotes, dann könnt ihr da versuchen, den Stern in das Sternloch zu kommen. Genau. Und wirklich, dass das zusammenpasst, wie ihr lebt, also was ihr wirklich jeden Tag tut und was dahinter ist, was das Gefühl dahinter ist und der Wert, den ihr da leben wollt. Du hast auch eine Studie mitgebracht.
Genau, das ist eine Studie von Peterson et al. 2018, erschien in der Scandinavian Journal of Psychopathology und die hat untersucht bei Probanden, was gibt denen eigentlich einen Sinn, wobei man sagen muss, das war jetzt in Dänemark, die haben halt gesagt, das ist eine sehr säkuläre Gesellschaft, das war eine Studie mit 554 Menschen in Dänemark, wie gesagt, ausgeführt und die sollten auch so einen Fragebogen ausfüllen, der die Sinnhaftigkeit im Leben erfasst, also Sources of Meaning and Meaning in Life Scale. In Deutschland, da ist die Tatjana schnell sehr bekannt für Untersuchungen zur Sinnhaftigkeit. Finde ich auch super, super spannend, was sie macht. Sie war hier auch Co-Autorin und hat mitgeschrieben quasi und mituntersucht. Und da kam heraus, dass Generativität am stärksten mit Sinnhaftigkeit assoziiert war, gefolgt von Spiritualität, aber auch Aufmerksamkeit. Also letzten Endes könnte man sagen, wie präsent bin ich tatsächlich, also eine Form von Achtsamkeit.
Was ist denn Generativität? Vielleicht kannst du das nochmal.
Das ist ein Konzept von einem Psychologen namens Erik Erikson, ein sehr renommierter Psychologe, der die Theorie zur psychosozialen Entwicklung postuliert hat. Also quasi, wenn wir Menschen im Laufe des Lebens diese ganzen Entwicklungsstadien durchmachen, dass wir bestimmte Lebensaufgaben bewältigen müssen. Und eines der Aufgaben oder Dinge, die uns gut tun, ist unter anderem die Generativität. Das ist ein quasi die Fähigkeit oder auch der Wunsch, dass wenn wir erwachsen sind, alles, was wir gelernt haben, was positiv ist, der nächsten Generation zu übergeben.
Ah.
Also Menschen, die älter sind, die blühen dann wirklich richtig auf, wenn sie merken, hey, ich kann das meinem Enkel weitergeben oder meinen Kindern. Das ist ganz, ganz wichtig, damit sie sich zufrieden fühlen. Da zählt nicht mehr, wie viel Geld habe ich oder so, sondern was kann ich eigentlich weitergeben? Und das gibt den Menschen Sinn.
Oh, das ist aber schön. Generativität, interessant.
Ja, und ihr müsst nicht warten, bis ihr alt werdet, finde ich persönlich, ja. Ich finde, man kann das ja jetzt auch schon mit reinnehmen. Was kann ich Menschen weitergeben? Und ich habe so, wenn ich jetzt so überlege, im Freundeskreis ganz viele, die machen so, ja, Coaching oder eine Yoga-Weiterbildung oder so, auch so Yoga-Teacher oder so. Und ich glaube, das versteckt sich dahinter, dieses, ich möchte anderen Menschen auch was mitgeben. Also,
absolut. Und das gilt aber auch für Leute, die vielleicht gar keinen in dem Sinne Lehrberuf haben, wie Coach oder Yoga-Lehrerin oder irgendwie Grundschullehrer oder was auch immer, sondern auch so. Also wenn ihr zum Beispiel ich finde das so toll, wenn man selber ein Problem hat und dann eine Lösung dafür gefunden hat. Vielleicht auch im Kleinen. Zum Beispiel, wenn man ein Schreibaby hatte. Wie ist man damit umgegangen? Damit Menschen zu reden vielleicht. Ich habe Leute kennengelernt, die große Probleme hatten in einem bestimmten Umfeld, sei es jetzt davon, irgendwie die richtige Kleidung für ihre Körpergröße zu finden oder eben, wie gesagt, ein Schreibaby haben oder eine bestimmte Unverträglichkeit beim Essen zu haben und dann das weiterzugeben. Hier sind meine Lösungen in einer Art wie auch immer, indem man sich mit Menschen trifft, indem man einen Internetblog eröffnet und darüber schreibt und jemand, der das googelt, aha, ich darf das und das nicht essen, der findet dann Rezepte oder so, ne? So banal das klingt. Aber das sind alles Sachen, du kannst alles, was du erfahren hast, aufgrund von deinen Recherchen, aufgrund von, was ihr durchgemacht habt, was ihr vielleicht irgendwie geschafft habt im Leben, das kann man alles teilen und dann fühlt man sich auch als Teil des großen Ganzen, wenn dann andere Leute sagen, oh, das hat mir richtig geholfen, ich hatte da ein Problem und XY hat mir irgendwie geholfen, hat meinetwegen ein Buch geschrieben oder einen Blog oder einen Podcast gemacht oder was auch immer, einen Insta-Post oder so, aber das hat mich dann dazu gebracht, dass es mir jetzt besser geht, so.
Genau.
Also ja. Ne, man muss das nicht mal beruflich machen. Man kann das auch so irgendwie auch im Gespräch, im Nachbarschaftstreff oder wo auch immer machen. Und das ist eben auch ein Punkt, der uns zum Aufblühen bringt. Also dieses Perma-Ding, ne, wenn wir immer davon sprechen, dass wir euch ja ein Instrumentarium an die Hand geben wollen, dieses Perma-Ding ist ganz gut. Das kann man sich merken, das kann man sich aufschreiben. Perma, positive Emotionen, E wie Engagement. Ne? Wir Menschen wollen nämlich gar nicht nichts machen, sondern wir wollen uns schon engagieren. Wir brauchen das. Relationship, Beziehungen, M, Meaning, Sinn im Leben und Accomplishment, tatsächlich auch Zielerreichung. Also irgendwelche Ziele wollen wir schon erreichen, auch wenn manche sagen, nee, ich will einfach meine Ruhe haben. Aber dann ist das Ziel, was erreicht werden will, ja die Ruhe zu haben.
Genau.
Also wir sind schon zielerreichungsfixiert, wir Menschen, auch wenn wir es gar nicht wahrhaben wollen. Und weißt du, was für ein Bild mir gerade auch noch gekommen ist? Hast du Wall-E gesehen, den Film?
Ja, was ist schon ein bisschen länger
das
her.
Das ist doch dieser kleine Roboter, ne?
Roboter, genau.
Genau, der die Erde aufräumt, nachdem wir Menschen sie zerstört haben. Und die Menschen, die fliegen im All rum und warten darauf, dass die Erde sich wieder erholt. Und ich musste an diese Menschen denken, die in der Gegend rumfliegen, weil die haben den maximalen Komfort. Die fliegen rum, die müssen nicht laufen, die kriegen Essen und Trinken, die haben alles, was sie brauchen und die sind gar nicht glücklich. Und da muss ich ganz oft bei der positiven Psychologie dran denken, dass wir ein Narrativ erschaffen haben, also eine Geschichte, die wir uns erzählen, dass keine Anstrengung das Beste ist, was uns passieren kann. Und wenn man sich mit der positiven Psychologie und dem Aufblühen beschäftigt, dann sieht man, dass dem nicht so ist. Und ich glaube, wir als Gesellschaft können da wieder ganz viel Relearning machen, also wieder entdecken, dass dem nicht so ist, dass ich alles auf Knopfdruck habe, dass ich alles ganz easy bekomme, dass das Leben einfach nur, wenn es ganz, ganz leicht ist, gut ist, ne?
Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass du das sagst, weil so läuft es am Ende auch wirklich nicht. Obwohl wir diese unangenehmen Zustände des Lebens manchmal so verteufeln, der Zen-Meister Tingetan hat immer gesagt, no mud, no lotus. Der Lotus, er wächst aus dem Schlamm. Wir brauchen das auch. Und nur wenn wir gehungert haben, das ist ein sehr, sehr starkes Beispiel, ich weiß, aber dann freuen wir uns dann natürlich auch auf das Essen. Ne? Also diese Dinge, die gehen alle miteinander einher.
Ja, und uns ist deswegen eben das Aufblühen so ein bisschen abhanden gekommen, weil wir im Streben des absoluten Nichtstuns auf einmal merken, das ist gar nicht so gut für unsere geistige Gesundheit. Diese absolut hundertprozentige Annehmlichkeit, wo ich nichts mehr einbringen muss, denn es ist ja alles da. Also es ist tatsächlich ja so, man kann ja eigentlich auch sich nie mit diesen Themen beschäftigen und hat Essen und alles, weil wir in einem absoluten Überfluss hier im Westen leben. Und also ne, ich meine, man muss nicht aufs Feld oder so. Man muss nichts anbauen oder, keine Ahnung, mit den Gezeiten leben oder so. Man kann einfach in seiner Wohnung sitzen und sich Essen bestellen. Aber dann wird man vielleicht merken, dass das auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist und dass da noch mehr zum Leben gehört. Also vielen Dank, Mai Hyung, wieder für all die Studien, die du mitgebracht hast und die Übungen.
Ja, danke dir, dass du dieses Thema eingebracht hast, dein Lieblingsthema. Danke.
Und euch, wie immer, danke, dass ihr euch damit beschäftigt. Klebt euch Perma auf den Kühlschrank und guckt mal, was das mit euch macht. Macht vielleicht den Test und dann guckt mal, wie gesagt, wie ihr den Stern in dieses Sternloch pressen könnt und nach euren Werten leben. Du hast uns auch eine Übung mitgebracht. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was das für eine Übung ist.
Ich habe eine Übung geschrieben für euch, eine geleitete Meditation, in der wir mit diesen Charaktereigenschaften ein bisschen in Berührung kommen. Also ich habe versucht, diesen 230-Fragen-Test ein bisschen runter zu reduzieren auf das Wesentliche für euch und damit ihr ein bisschen in Resonanz treten könnt.
Oder sonst wäre das aber wahrscheinlich eine 30-Minuten-Übung gewesen.
Aber hallo, ich glaube mindestens mal, ja.
Nee, es ist aber eine kürzere, weil das ist auch immer praktisch. Vielen Dank, Mai Hyung, für diese schönen Übungen, weil man die einfach auch zwischendurch machen kann, ne?
Genau, richtig. Das ist der Sinn dahinter. Wir wollen euch so ein bisschen ins Nudging reinbringen, damit ihr euch reinstupst und nicht denkt, oh Gott, ich muss erstmal auf einen Retreat fahren, damit ich eine Übung durchführen
kann. Ja, genau,
kann.
Ich muss eine Ausbildung machen oder genau, oder ja. Ich muss ein Jahr im Kloster wohnen oder so. Nee, nee. Macht einfach diese Übungen alle immer mehrfach gerne auch und zwischendurch und ja, keine Ahnung, du machst ja auch gerne in der Pause mal zwischendurch so eine Meditation, ne?
Ja, ja, ich habe erst heute wieder so eine 15-minütige Tiefenentspannungs-Bodyscan gemacht. Das ist ganz toll. Man muss nicht, wenn man keine Zeit hat, dann ist es auch okay. Aber dann diese kleinen Zeitfenster, die man hat und die addiert man dann auf und dann ist es auch sehr, sehr wirksam.
Ich habe zum Einschlafen Yoga Nidra entdeckt. Das ist auch wie nach dem Yoga tatsächlich macht man ja immer 2 Minuten Shavasana, also diese Entspannung. Mhm. Aber es gibt auch geleitete Meditationen zum Einschlafen. Die heißen Yoga Nidra, die habe ich jetzt gerade ganz neu für mich entdeckt. Und ohne Witz, ich schlafe innerhalb von kürzester Zeit wie ein Baby ein damit.
Oh, wow,
so cool. Krass. Also wir machen Achtsamkeit nicht nur theoretisch, sondern praktisch. Dann freue ich mich, dass ihr das auch macht. Danke, dass ihr dabei seid. Wie immer, erzählt gerne anderen Leuten auch von unserem Podcast. Und schreibt uns gerne achtsam@deutschlandfunknova.de. Und dann sage ich jetzt Mai Hyung und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, in der du mit deinen starken Charaktereigenschaften in Kontakt kommen kannst. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Wenn du merkst, dass dir das Sitzen heute schwerfällt, komme gerne ins Liegen. Solltest du während der Übung merken, dass du abgelenkt bist, nimm es ganz freundlich wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Nimm nun freundlich und neugierig Kontakt mit deiner Atmung auf. Beobachte, wie sich dein Bauch bei der Einatmung hebt und bei der Ausatmung langsam wieder senkt. Verweile einen Moment bei dieser Bewegung. Nun lade ich dich ein, dich aus der Perspektive einer guten Freundin oder eines guten Freundes zu betrachten. Diese Menschen kennen dich schon sehr lange und haben eine sehr hohe Meinung von dir. Sie wissen, dass du in deinem Leben schon viel erlebt hast. Manche Momente waren nicht einfach, doch auch diese hast du gut überstanden. Welche Charaktereigenschaften würden deine Freunde ganz besonders an dir schätzen? Ich nenne ein paar Eigenschaften. Lasse sie auf dich wirken und schaue, was am meisten mit dir resoniert. Weisheit. Mut, Hilfsbereitschaft, Mitgefühl, Gerechtigkeit, Dankbarkeit. Ausdauer. Komme mit Situationen in Kontakt, in denen du diese Eigenschaften wirklich gelebt hast. Vielleicht ist es dir nicht immer bewusst, dass du weise bist oder sehr mutig. Doch es kann sich an dem Verhalten anderer zeigen. Zum Beispiel, wenn viele deinen Rat aufsuchen oder dich um Hilfe bitten. Wenn du nun mit einer Situation in Kontakt bist, vergegenwärtige dir die Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen, die du in diesem Moment wahrnimmst. Vielleicht fühlst du dich glücklich, entspannt und empfindest Freude und Sinnhaftigkeit. Verbinde dich nun mit der Absicht, dass du eines deiner Charakterstärken in der kommenden Woche jeden Tag mehrmals nähren möchtest, indem du dich daran erinnerst und es tatsächlich in die Tat umsetzt. Vielleicht magst du dir dafür eine Erinnerung irgendwo sichtbar aufstellen. Nimm noch einmal 3 tiefe, nährende Atemzüge. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.